Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Liebe Perlen-Community, ich begrüße euch zu einer weiteren Podcast-Folge von Perlen des Lichts. Heute geht es um ein besonders schönes Thema. Ich meine, das allerschönste aller Themen ist unser geliebter Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Ich könnte unendlich von ihm reden, also über ihn lesen oder über ihn hören. Davon bekommt, glaube ich, niemand genug. Ich lese vor aus dem Buch Ewige Glückseligkeit, Sa'adete Ebediyya, auf der Seite 567. Wir verschenken dieses Buch, davon allerdings nur 50 Stück. Wir verschenken aber auch noch zwei andere Bücher, davon haben wir noch viel, viel mehr. Ihr seid alle herzlich eingeladen, an der Buchaktion teilzunehmen. Es bestehen keine Versandkosten, keine versteckten Kosten, gar nichts. Dein einziger Aufwand besteht darin, eine E-Mail zu schreiben mit deinem Namen, mit deiner Adresse und der Postleitzahl. Ihr würdet euch wundern, wie viele Menschen die Postleitzahl auslassen. Die gehört zu der Adresse mit dazu. Bitte diese nicht vergessen. Also, ich lese vor, es geht um den edlen Charakter unseres Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Der nachfolgende Auszug ist eine Übersetzung aus dem Riyadun Nasihin, drittes Oberkapitel, zweites Unterkapitel, zehnter Punkt. Seine Wohlgaben und die Güte, die er seinem geliebten Propheten bescherte, aufzählend tut Allah der Erhabene im sinngemäßen Vers: Ich erschuf dich mit schönem Charakter kund, dass er ihm schöne Charaktereigenschaften gegeben hat und liebkost damit das gesegnete Herz des Propheten. Okay, also Allah Ta'ala sagte, ich erschuf dich mit schönem Charakter. Astaghfirullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Das steht in der Sure Qalam. So. Ikrimah sagt, dass er von Abdullah ibn Abbas gehört hat, mit khuluqi 'azim in diesem Vers, also den großartigen Charakterzügen, ist der Charakter gemeint, der im edlen Koran vermittelt wird. Also mit diesem schönen Charakter meint Allah Ta'ala der Charakter des edlen Korans. Der Charakter, der im Koran vermittelt wird. Ganz ähnlich dazu sagte Aisha radiallahu anha, Sayyida Aisha radiallahu anha, über unseren Propheten, er war ein laufender Koran. Das ist nicht nur irgendein Kompliment. Die Gelehrten haben allein aus diesem Satz sehr viele Punkte bezüglich des Islam herausgefunden. Er war ein laufender Koran oder er war der laufende Koran. Alles, was es im Islam, was es im Koran gibt, hatte unser Prophet verkörpert. Khuluqi Azim bedeutet, geheime und verborgene Dinge mit Allah, dem Erhabenen, zu haben und gute Umgangsmoral mit den Menschen zu pflegen. Also verborgene Dinge mit Allah und guter Umgang mit den Menschen. Der Grund dafür, dass viele Leute den Islam annahmen, war der schöne Charakter des Gesandten Allahs. Bei Mohammed, Friede sei mit ihm, wurden 1000 Wunder bezeugt und Freund und Feind berichteten diese. Doch das Wertvollste unter diesen Wundern war sein Anstand und sein wunderschöner Charakter. Subhanallah. Sein schöner Charakter gehört zu seinen Wundern. Subhanallah. Ein Charakter, der so schön ist, dass es ein Wunder darstellt. Ein Wunder ist. Eine Mu'jiza. Im Kimya'i Sa'ada heißt es, ihr wisst, Kimya'i Sa'ada wurde geschrieben von Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali, rahimahullah. Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete vom Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, er gab Tieren Gras, band Kamele an, fegte sein Haus, melkte Schafe, nähte die Risse in seinen Schuhen, flickte seine Kleidung, speiste mit seinem Diener, half seinem Diener, wenn dieser vom Ziehen der Handmühle müde wurde, kaufte auf dem Bazar ein und brachte in Taschen nach Hause. Wenn er einen Armen, Reichen, Großen und Kleinen traf, grüßte er zuerst und streckte für den Händedruck seine Hand zuerst aus. Er behandelte Sklaven, Herren, Höhergestellte, Schwarze und Weiße gleichermaßen. Er ging dorthin, wohin er gerufen wurde, wer dies auch sein mag. Das, was ihm vorgesetzt wurde, betrachtete er nicht als minderwertig, auch wenn es nur wenig war, nur am Tisch. Vom Abend bis zum Morgen und vom Morgen bis zum Abend ließ er kein Essen übrig. Er war gutmütig. Er liebte es, Gutes zu tun. Kam mit jedem gut aus, hatte ein lächelndes Gesicht und sprach freundlich. Er lachte beim Sprechen nicht, sondern sah vielmehr bekümmert aus. Doch er hatte keine gerunzelte Stirn, keine finstere Miene. Er war bescheiden, aber nicht von niederer Natur. Er hatte eine Respekt- und Ehrfurcht einflößende Präsenz, war aber nicht grob, sondern feinfühlig. Er war großzügig, aber nicht verschwenderisch. Er gab nichts für unnütze Zwecke her. Er war jedem gegenüber barmherzig. Sein gesegnetes Haupt war stets nach vorne gebeugt und er erwartete von niemandem etwas. Wer Frieden und Glückseligkeit wünscht, muss wie er sein. Im Buch El-Masabih wird von Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, überliefert: Ich diente dem Gesandten Allahs insgesamt 10 Jahre. Und er hat nicht ein einziges Mal wegen mir geseufzt und mich nie gerügt, warum ich etwas auf eine bestimmte Art getan oder gar nicht getan habe. Erneut im El-Masabih wird von Anas ibn Malik überliefert: Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, war unter allen Menschen derjenige mit dem schönsten Charakter. Er sandte mich eines Tages an einen Ort und ich sagte: Bei Allah, ich werde nicht hingehen. Doch ich hatte vor, hinzugehen. So verließ ich das Haus, um seiner Aufforderung nachzukommen. Auf der Straße spielten Kinder. Als ich an ihnen vorbeilief, schaute ich nach hinten und sah, dass der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, mir folgte und sich ein Lächeln auf seinem gesegneten Gesicht zeigte. Er sagte: O Anas, bist du an den Ort gegangen, den ich dir genannt habe? Und ich erwiderte: Ich bin gerade dabei, O Gesandter Allahs. Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erzählt: In einer Schlacht baten wir den Gesandten Allahs dafür zu beten, dass die Ungläubigen vernichtet werden. Er sagte: Ich wurde nicht gesandt, um zu verfluchen und damit die Menschen Strafe erleiden, sondern ich wurde gesandt, um jedem Gutes zu tun und damit die Menschen Frieden erlangen. In Vers 107 des Surah Al-Anbiya heißt es sinngemäß: Wir sandten dich als Barmherzigkeit, als eine Gunst für die Welten. Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte: Die Scham des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, war mehr als die Scham von jungfräulichen muslimischen Mädchen. Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte: Wenn der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, jemandem die Hand schüttelte, zog er seine Hand nicht zurück, bis dieser seine Hand zurückzog. Solange diese Person ihr Gesicht nicht von ihm abwandte, wandte er sein gesegnetes Gesicht nicht von ihr ab. Wenn er neben jemanden saß, dann saß er auf seinen beiden Knien und aus Respekt vor ihm saß er nicht mit angewinkelten Knien. Das noch nicht einmal neben seiner eigenen Tochter, Fatima radiallahu anha oder einer anderen Tochter. Jabir ibn Sumra, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagt: Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, sprach wenig. Er sprach nur, wenn es nötig war oder wenn er etwas gefragt wurde. Hieraus verstehen wir, dass jeder Muslim nicht unnütz reden, sondern schweigen soll. Er pflegte sehr klar und methodisch zu sprechen und war leicht zu verstehen. Unsere Mutter Aisha radiallahu anha sagte auch, dass wenn man die Worte zählen wollte, sie zählen könnte, wenn er sprach. Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtet: Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, besuchte die Kranken, begleitete die Leichenzüge und ging an den Ort, an den er gerufen wurde. Er ritt auch auf einem Esel. Ich sah den Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, in der Schlacht von Khaybar. Er ritt auf einem Esel mit einem Seilhalfter. Wenn der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, nach dem Morgengebet hinausging, brachten die medinensischen Kinder und Arbeiter ihre gefüllten Wasserbehälter vor ihn und wünschten sich, dass er seinen gesegneten Finger darin tauche. Er steckte seinen gesegneten Finger in jeden von ihnen und erfreute ihre Herzen, auch wenn es Winter und das Wasser kalt war. Wisst ihr, warum sie das wollten? Warum wollten sie, dass er seinen edlen Finger in ihre Wasserbehälter legte? Wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salzwasser berührte, wurde das Salzwasser in dem Augenblick sofort in Süßwasser verwandelt. Wieder berichtet Enes, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wenn ein kleines Mädchen den Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, bei der Hand nahm und ihn bat, etwas zu erledigen, ging er mit ihm und löste sein Problem. Subhanallah. Wenn ein kleines Mädchen den Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, bei der Hand nahm und ihn bat, etwas zu erledigen, ging er mit ihm und löste sein Problem. Jabir, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtet, es wurde nie gehört, dass der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, um etwas gefragt wurde und er es verneinte. Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagt, ich schlief mit dem Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm. Er trug einen Mantel aus jemenitischem Stoff. Ein Dorfbewohner kam von hinten und zog derart am Kragen, dass der Kragen des Mantels seinen gesegneten Hals zerkratzte und eine Spur hinterließ. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, drehte sich um und der Dorfbewohner bat um etwas von den Zakah-Gütern, also um Almosen. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, lachte über dessen Verhalten und befahl, dass ihm etwas gegeben werden soll. Im Buch Tetimmetul Mazhar heißt es, wie hieraus zu verstehen ist, muss eine Person, welche die Menschen leitet, dem Gesandten Allahs folgend, deren Leid und Erschwernisse ertragen. Das Ertragen von Erschwernissen ist ohnehin für jeden ein guter Charakterzug. Doch noch viel besser ist es, wenn Vorgesetzte sie ertragen. In diesem Sinne auch, liebe Geschwister, wenn Eltern die Erschwernisse ihrer Kinder nicht ertragen würden, was würde aus den Kindern werden? Und was geschieht denn mit den Kindern, dessen Eltern ihre Erschwernisse nicht ertragen? Sie werden später zu schlechten Menschen. Vielleicht sogar Verbrecher. Und gerade auch für Ehemänner ist das sehr wichtig. Der Mann erträgt die Erschwernisse seiner Frau und seine Frau erträgt die Erschwernisse ihres Mannes. So bekommt die Frau die Belohnung der edlen Aisha radiallahu anha und der Mann die Belohnung von Ayyub alayhi salam. Dies wird berichtet. Denn Liebe fließt wie Wasser und Wasser fließt nie von unten nach oben, sondern immer nur von oben nach unten. Es ist am allerwichtigsten, dass der Ehemann, denn der in einer Familie die Rolle des Oberhauptes spielt, wichtig, dass er die Erschwernisse seiner Kinder und Ehefrau erträgt. Das ist sehr wichtig. Denn nur so kann diese Familie aufrechterhalten werden. Und so fließt Frieden in dieses Haus. Worauf wollte ich hinaus? Also erst muss der Ehemann lieben und dann müssen die Eltern ihre Kinder lieben. Dann wird die Ehefrau ihren Mann lieben. Und die Kinder, die Eltern. Darauf wollte ich hinaus. Das ist die Struktur. Im Buch Zadul Muqwin heißt es, der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, hatte eine alte Dame als Nachbarin. Sie sandte ihre Tochter zum Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, und ließ ihm ausrichten, dass sie keine Kleidung besitze, um sich für das Gebet zu bedecken, und er eine Kleidung schicken solle, womit sie sich für das Gebet bedecken könne. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, hatte in diesem Augenblick keine andere Kleidung. Er nahm das Entari hinter sich ab und schickte es der Frau. Als die Gebetszeit kam, konnte der Prophet nicht ohne Gewand in die Moschee gehen. Als die edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, davon erfuhren, sagte sie sich, der Gesandte Allahs ist derart großzügig, dass er ohne Gewand verbleibt und nicht zur Gemeinschaft in die Moschee kommen kann. So mögen auch wir alles, was wir besitzen, unter den Armen verteilen. Daraufhin offenbarte Allah der Erhabene den 29. Vers der Sura al-Isra. Zuerst befahl er seinem Propheten, nicht geizig zu sein und nicht nichts zu geben. Und anschließend, dass er auch nicht so viel verteilen soll, dass er selbst in Bedrängnis gerät und betrübt wird, da er das Gebet dadurch verpasst. Er solle ein Maß halten beim Geben von Sadaka. An diesem Tag kam nach dem Gebet der ehrwürdige Ali, Karamallahu wajhah, möge Allah sein Antlitz segnen, zum Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, und sagte, O Gesandter Allahs, heute habe ich mir 8 Dirham Silber zwecks Lebensunterhalt meiner Familie geborgt. Ich möchte euch die Hälfte geben, damit ihr euch damit ein neues Entari kaufen könnt. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, ging auf den Bazar und kaufte sich für 2 Dirham ein Entari. Als er sich auf dem Weg befand, um mit den restlichen 2 Dirham Essen zu kaufen, begegnete er einem sitzenden Blinden, der sagte, wer gibt mir für das Wohlgefallen Allahs und für das Erlangen von Paradiesgewändern ein Hemd? Er gab diesem Blinden das Entari, welches er gekauft hatte. Als der Blinde das Entari in die Hand nahm, nahm er den unvergleichbaren Duft nach Moschus wahr und erkannte, dass es aus der gesegneten Hand des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, stammte. Ja, denn dieser Moschusgeruch, liebe Community, ist nicht extra aufgetragen. Er kommt auf die Kleidung, auf das Hemd von unserem Propheten selbst. So erkannte der Blinde, dass es sich um das Hemd des Propheten handeln muss. Denn selbst wenn alles, was der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, einmal trug, abgenutzt und zerfallen war, dufteten die Stücke immer noch so schön wie Moschus. Der Blinde sprach das Bittgebet, O Allah, öffne zu Ehren dieses Gewandes meine Augen. Sofort erlangte er sein Augenlicht wieder und fiel dem Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, zu Füßen. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, entfernte sich von dort. Er kaufte mit einem Dirham ein Entari, und als er unterwegs war, um mit dem anderen Dirham etwas zu essen zu kaufen, sah er ein Dienstmädchen weinen und fragte sie, mein Kind, warum weinst du so? Sie antwortete, ich bin die Dienerin eines Juden. Er gab mir einen Dirham und sagte mir, ich solle mit einem halben Dirham eine Flasche und mit der anderen Hälfte Öl kaufen. Ich hatte diese gekauft und befand mich auf dem Weg zurück, als mir die Flasche aus der Hand fiel. Sowohl die Flasche als auch das Öl sind weg. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, gab seinen letzten Dirham dem Mädchen und sagte, kauf damit eine Flasche und Öl und bring es nach Hause. Das Mädchen sagte, ich habe Angst, dass der Jude mich schlagen wird, weil ich zu spät nach Hause kam. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, sagte, habe keine Angst. Ich werde mit dir kommen und ihm sagen, dass er dir nichts antun soll. Also kamen sie zum Haus und klopften an der Tür. Als der Jude die Tür öffnete und den Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, sah, war er äußerst verwundert. Der Gesandte Allahs berichtete ihm, was vorgefallen war, und bat ihn darum, dem Mädchen nichts anzutun. Daraufhin fiel der Jude dem Gesandten Allahs zu Füßen und sagte, O großer Prophet, der du von tausenden Menschen geliebt und hochgeschätzt wirst. Tausende von Löwen warten darauf, deine Befehle auszuführen. Für ein Dienstmädchen hast du die Tür eines Bedürftigen wie mir beehrt. O Gesandter Allahs, dir zu Ehren schenke ich diesem Mädchen die Freiheit. Bring mir den Glauben bei, bring mir den Islam bei, damit ich in deiner Gegenwart den Islam annehme. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, vermittelte ihm den Islam, woraufhin der Jude Muslim wurde. Er ging in sein Haus und erzählte seiner Familie, was geschehen war. Sie alle nahmen den Islam an. All diese Dinge geschahen mit dem Segen des guten Charakters des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm. Daher, o Muslim, auch du musst dir den wunderschönen Charakter des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, aneignen. Es ist gar notwendig, dass jeder Muslim sich die Attribute Allahs des Erhabenen als Charaktereigenschaften aneignet. Denn der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, sagte, eignet euch die Eigenschaften Allahs des Erhabenen als Charaktereigenschaften an. So ist eines der Attribute Allahs des Erhabenen As-Sattar, der Bedeckende, das heißt derjenige, der die Sünden verdeckt. Ein Muslim wiederum soll die Fehler und Mängel seines Glaubensbruders bedecken. Also wie ihr seht, ist Lästern das genaue Gegenteil. Und im Kontrast zu dieser Eigenschaft Allahs spürt man noch deutlicher, wie hässlich das Lästern ist. Allah, der Erhabene, vergibt die Sünden seiner Diener. Die Muslime wiederum sollen die Fehler und Vergehen der anderen Muslime vergeben. Allah, der Erhabene, ist gnädig und barmherzig. Das heißt, seine Gunst, Gnade und Barmherzigkeit sind reich. Der Muslim soll auch großzügig und barmherzig sein. Dies gilt für sämtliche guten Charaktereigenschaften. Die schönen Charakterzüge des Gesandten Allahs, Friede sei mit ihm, sind zahlreich. Jeder Muslim muss diese lernen und sie sich aneignen. Auf diese Art und Weise wird es möglich sein, sich von Unglück und Schwierigkeiten im Diesseits und Jenseits zu befreien und die Fürsprache des Meisters beider Welten, Friede sei mit ihm, zu erlangen. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, sprach oft folgendes Bittgebet. Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal amanata wa husna al-khulqi wal radha'a bil qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dies bedeutet, o mein Herr, ich wünsche mir von dir Gesundheit, Wohlbefinden, das Achten des Anvertrauten, guten Charakter und Zufriedenheit mit dem Schicksal. O Barmherzigster aller Barmherzigen, beschere mir diese zu Ehren deiner Barmherzigkeit. Auch wir armseligen Diener müssen wie unser erhabener und ehrenvoller Prophet beten. Ja, liebe Community, das war ein besonders süßes Kapitel hier in diesem Buch. Wie ihr seht, hat der edle Charakter unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam so viele gute Dinge als Kettenreaktion hervorgerufen. Und so wird es auch bei uns sein. Der Teufel mag uns eventuell einflößen, ja, das ist der Prophet, er hat diesen guten Charakter, wir sind nicht so und so etwas würde bei uns sowieso nicht passieren. Oder der Teufel liebt es auch Folgendes zu sagen. Ich habe es versucht und was habe ich davon? Es hat nicht geklappt. Ich habe es versucht, die Menschen haben mich ausgenutzt. Ich habe es versucht, die Menschen wussten es nicht zu schätzen. Ja, aber wer hat gesagt, dass du es für die Menschen tun sollst? Allein in diesem Geständnis, in dieser, naja, was heißt Geständnis, in dieser Beschwerde, steckt schon ein Geständnis, dass man es eben nicht für Allah getan hat. Dann ist dieses Ergebnis ja aber auch kein Wunder, oder? Und abgesehen davon, wenn man sagt, ja, ich wollte gut sein, aber die Menschen wussten es nicht zu schätzen, man denkt, man beschwert sich damit über die Gesellschaft. Das ist keine Beschwerde über die Gesellschaft. Der Teufel legt dich rein. Das ist eine Beschwerde über den Islam. Wenn du darüber nachdenkst, wirst du es sehen. So hinterlistisch und heuchlerisch ist der Teufel und so unwissend sind wir oft, indem wir darauf reinfallen. Ich habe es versucht, die Menschen wussten es nicht zu schätzen, es hat nicht geklappt. Über wen beschwerst du dich hier? Über den Islam, über den guten Charakter, über das, wie du sein sollst, nicht über die Reaktion der Menschen. Und du wirfst dem wahren Weg damit vor, nicht zu funktionieren, aber das ist unmöglich. Und das ist eines der Aussagen, die man auf den sozialen Medien, aber auch im eigenen Umfeld am allermeisten hört. Jeder kennt jemanden, der das gesagt hat, wenn nicht sogar ihn selbst. So sehr sind wir nicht in der Lage zu reflektieren, uns selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Ein Mensch, der nie über seine eigenen Mängel redet, außer dann, wenn er Mitleid wünscht, was ja auch nur Egoismus ist. Ein Mensch, der nie über seine eigenen Fehler redet oder nachdenkt. Unreflektiert, dessen Herz ist wie ein Stein. Dieser Mensch ist ein Instrument seines Egos. Die größte Kunst ist es, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Aber Rechenschaft heißt nicht, sich zu verurteilen oder sich in Schuldgefühlen zu wiegen, weil das ist auch nur wiederum ein Spiel des Teufels. Das wird er benutzen gegen dich, damit du in Verzweiflung gerätst und deine Beziehung zu Allah Ta'ala trennst. Weil dann will er dir sagen, er wird dir nicht vergeben. Du verdienst. Oder er wird dir sagen, und dann glaubt man, ich verdiene keine Vergebung. Wie oft hört man, dass Muslime sagen, ich fühle mich zu sündhaft, um zu beten. So als wäre man zu dreckig, um zu duschen. Alles ein Spiel des Shaitan und des Nefs. Aber ich will die Folge jetzt hier nicht weiter in die Länge ziehen. Liebe Geschwister, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch, der zugehört hat. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich bedanke mich auch für die neuen Reviews hier auf Apple Podcasts. Ich habe sie gelesen. Es hat mich sehr gerührt und sehr motiviert. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Und ja, hinterlasst gerne weiterhin eine gute Bewertung für alle, die dies noch nicht getan haben. Empfiehlt die Podcast gerne weiter, weil es ist auch so, ich habe auch das Feedback bekommen. Also es gibt ja viele radikale Sekten, Salafisten, Wahhabiten in Deutschland. Und die sind so krass im Vordergrund. Und mittlerweile haben wir, Alhamdulillah, einen Standpunkt erreicht, in dem die Muslime, also die breite Masse, verstanden hat, irgendwie ist das nicht das Wahre. So langsam geht das jetzt endlich aus der Mode. Aber sie haben keine Alternative. Es gibt nichts anderes. Wen soll er sich dann anhören auf Deutsch? Deswegen ist Perlen des Lichts in dieser Hinsicht, nicht nur in dieser Hinsicht, aber auch in dieser Hinsicht, eine, man sagt im Türkischen, Ganimet. Eine Beute. Eine Gabe. Eine Gelegenheit, eine Chance. Nicht nur für euch, sondern auch für mich natürlich. Also es hat alles mit mir nichts zu tun. Das sind die Worte der Gelehrten. Wie ihr merkt, in fast jeder Folge habe ich ein Buch vor mir und lese vor. Denn wenn jemand frei herausredet, führt das auch zu Egoismus. Das Ego, liebe Geschwister, ihr seht, es ist immer da, in allem. Wenn Omar bin Abdul Aziz, Rahmatullahi alayh, eine Rede hielt und auch nur die kleinste Spur von Selbstgefälligkeit kommen sah, also noch nicht mal, dass es da wäre, sondern kommen sah, hat er die Rede in der Sekunde sofort einfach beendet. Einfach aufgehört zu reden. er hat einfach aufgehört zu reden, ohne eine Erklärung. So sehr waren sich die Menschen vorher, also unsere Ahnen, ihres Egos gewahr. Und wenn ich die Bücher der islamischen Gelehrten lese, wenn ich die Geschichte lese, finde ich das immer und immer wieder, wie sie vor dem Ego warnen, noch 100-mal mehr als wie sie vor dem Teufel warnen. Heute wissen die Menschen gar nichts vom Ego. Heute wissen die Muslime in Deutschland gar nichts vom Nefs. Sie sagen, ja, Shaitan, na'udhu billah, minash shaitanir rajim, na'udhu billah. Ja, aber vom Ego spricht keiner. Vom Nefs spricht keiner. Weil das Nefs der Antagonist ist zur Seele, zum Islam, zum Verstand und zum Herzen. Und sobald man über diese Konstellation redet, ist man automatisch schon im Tasawwuf. Und weil die Wahhabiten dies vermeiden wollen, weil es automatisch dann wird automatisch das zum Thema, versuchen sie gar nicht erst über Nefs zu reden, sondern immer nur Iblis, Iblis, Iblis. Ist auch ein Trick. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Ma'assalam, assalamu alaikum.